Deutschlandfunk. Andruck.
Im Studio Katrin Stövesand. Herzlich willkommen zur politischen Literatur. Der Ausstieg aus der Kohlenutzung ist beschlossen worden bei der Weltklimakonferenz in Glasgow. Das Ende des Zeitalters der fossilen Energien sei damit eingeläutet. Wie die Energiewende mit den Erneuerbaren gelingen kann, dazu hat der Journalist und Politikberater Christoph Podewils jetzt ein Buch veröffentlicht. Deutschland unter Strom heißt es. Auch wenn die Klimakonferenz ein gutes Beispiel für lebendige Demokratie war, das Modell ist nach wie vor im Bedrängnis und bedarf der stetigen Verteidigung und Weiterentwicklung. Demokratie in Bedrängnis. Einen Sammelband mit diesem Titel hat der Politiker Thomas Miro herausgegeben. Was passieren kann, wenn Demokratie sich manipulieren und aushöhlen lässt, konnten wir im vergangenen Jahr in Thüringen mit ansehen, als sich ein FDP-Politiker mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten hat wählen lassen. Der Journalist Martin Debes hat die Ereignisse damals beobachtet und jetzt mit Abstand ein Buch darüber geschrieben. Außerdem heute bei Andruck: die Verschwörungsmythen der Nationalsozialisten, dokumentiert im Buch des Historikers Richard Evans. Vom 1,5-Grad-Ziel in Sachen maximaler Erderwärmung ist die internationale Gemeinschaft auch nach der Klimaschutzkonferenz in Glasgow noch weit entfernt. Und es wird schon wieder über die angebliche Tauglichkeit von Kernkraft ausgerechnet im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit diskutiert. Als wären die größt anzunehmenden Unfälle in Tschernobyl und Fukushima nie passiert und als hätten wir nicht massenhaft Atommüll ohne Entsorgungsidee in provisorischen unterirdischen Lagern stehen. Dabei kann zumindest die Energiewende mit dem gelingen, was wir schon haben. Davon ist jedenfalls Christoph Podewils überzeugt. Der Wissenschaftsjournalist und Politikberater hat in einem Buch Grundlagenwissen zusammengefasst und daraus folgernd eine klimapolitische Perspektive skizziert. Podewils bringt dabei langjährige Expertise ein. Als Journalist waren Klima- und Energiethemen sein Schwerpunkt. Ab 2013 war er Kommunikationsleiter der Denkfabrik Agora Energiewende. Seit dem Frühjahr leitet er die Kommunikation des Think-Tank-Netzwerks Global Solutions Initiative, das internationale Organisationen berät. Sein Buch bezieht sich jedoch primär auf die Bundesrepublik. Deutschland unter Strom. Unsere Antwort auf die Klimakrise, heißt es. Und Moritz Klein rezensiert.
Beim Thema Energiewende wird oft mit angeblichen Sachzwängen und Machbarkeitsgrenzen argumentiert. Christoph Podewils will in seinem Buch zeigen, dass eine vollständig auf erneuerbaren Energien basierende Industriegesellschaft machbar ist. Dazu erklärt er im ersten Teil des Buchs die technologischen und ökonomischen Grundlagen, möglichst voraussetzungsfrei, um auch Leserinnen ohne großes Vorwissen die nötigen Informationen an die Hand zu geben, die Energiedebatten zu verstehen und mitzudenken. Zwei Hauptthesen liegen dem Buch zugrunde. Erstens:
Eine Energie, die wir erst seit gut 100 Jahren in großem Maßstab nutzen, wird uns in die Zukunft führen. Elektrizität. Denn Strom können wir nicht nur klimafreundlich in so gut wie unendlichen Mengen aus Wind und Sonne erzeugen, sondern seit wenigen Jahren auch billiger als in konventionellen Kraftwerken. Die Frage, die wir beantworten müssen, lautet daher stets: Wie können wir das Gleiche, was wir bisher mit Kohle, Öl und Erdgas erreicht haben, mit Strom schaffen? Wie lassen wir damit Autos und Lastwagen fahren, wie Flugzeuge fliegen? Wie bekommen wir damit im Winter unser Haus warm? Wie verhütten wir damit Eisen?
Der Autor setzt also weniger auf kulturelle Veränderungen des Lebensstandards und Stils, sondern primär auf technische Lösungen und strukturellen Umbau. Eine zweite große Elektrifizierung der Welt mache nicht nur aus Klimaschutzgründen Sinn. Das zentrale Argument, das das gesamte Buch durchzieht, ist Effizienz. Die Überlegenheit der Elektrizität sei bereits in den physikalischen Eigenschaften begründet. Bei fossilen Energieträgern und sonstigen Brennstoffen geht unweigerlich stets ein Großteil der aufgewendeten Primärenergie verloren, oft mehr als die Hälfte. Bei Strom dagegen lägen die Umwandlungsverluste nahe Null.
Vorausgesetzt, wir müssen nicht irgendeine Art von chemisch gebundene Energie wie Kohle, Gas und Öl, aber auch Mais, Holz und Wasserstoff einsetzen, um ihn zu produzieren.
Das läuft auf eine ganz klare Ansage hinaus. Die Hauptenergiequellen der Zukunft müssen und werden Wind und Sonne sein. Die zweite Grundthese des Buchs lautet:
Alles, was wir brauchen, um die Erderwärmung aufzuhalten und gleichzeitig unser gewohntes Leben mit nur wenigen, nicht allzu großen Veränderungen weiterzuführen, haben wir schon längst. Ein ganzes Regal voll Techniken und Methoden, die funktionieren, bezahlbar und erprobt sind.
Zu den im ersten Teil des Buchs vermittelten Grundlagen gehört auch die Darstellung des Status quo von Infrastruktur, Recht und Politik. Nicht zuletzt im Hinblick auf die Frage, was die Umsetzung des technisch längst Möglichen auf Systemebene gegenwärtig noch verhindert. Der hier gebotene Überblick über die wichtigsten Hemmfaktoren und Gegenargumente ist als solcher schon eine wertvolle Orientierungshilfe. Podewils bezieht aber durchaus auch Selbstposition, sachkundig, undogmatisch und stets sehr klar. Unbedingt lesenswert sind, ganz aktuell angesichts der Diskussionen um eine mögliche Einstufung von Gas- und Atomkraft als nachhaltige Investitionen oder der großartigen Erwartungen an das Wundermittel Wasserstoff, Podewils Ausführungen dazu, welche Rolle diese Energiequellen in einem klimafreundlichen Energiesystem sinnvollerweise spielen könnten oder eben nicht.
Wir müssen nicht darauf warten, dass irgendjemand eine Wundermaschine erfindet, um den Klimawandel zu bekämpfen.
Im zweiten Teil des Buchs stellt Podewils dann Konzepte vor, wie die vorhandenen technischen Bausteine zu einem funktionierenden Ganzen zusammengesetzt werden könnten. Denn das Hauptproblem, das sich uns heute stellt, ist die organisatorische Umsetzung auf Systemebene. Hier schweifen Podewils Ausführungen bisweilen ins Futuristische aus, auch dies aber gestützt auf seine profunde Sachkenntnis und auf aktuelle Entwicklungen. Der Leitgedanke ist auch hier Effizienzoptimierung. Funktionieren würde das, Podewils zufolge, mit einer Art smarter Kybernetik, digitale Vernetzung, dezentrale Infrastruktur, Flexibilisierung, KI-Management. Man hat aber nicht das Gefühl, hier die Vision eines Technokraten zu lesen. Es ist eher Zuversicht in die planerische Vernunft und Kreativität der Menschen, die Podewils Optimismus speist. Und eine politische Fantasie, an der es hierzulande noch immer mangelt. Das anvisierte Zielszenario ist letztlich eine tatsächlich zu 100% mit erneuerbaren Energien betriebene Industriegesellschaft. Auch die bei Dunkelflaute einspringenden Reserve-Gaskraftwerke etwa müssten dann lediglich auf Umwegen, quasi zeitversetzt, mit Wind und Sonne laufen. Podewils informationsreiche Argumentation, dass das machbar wäre, und der Versuch, immerhin auf dem Papier schon einmal möglichst konkret darzulegen, wie es gehen könnte, ist gerade jetzt, wo schon wieder laut darüber nachgedacht wird, eine vollständige Umstellung auf erneuerbare Energien gar nicht erst zu versuchen, von höchster Relevanz.
Meint Moritz Klein über Christoph Podewils Buch Deutschland unter Strom – Unsere Antwort auf die Klimakrise. Erschienen bei CH Beck, 253 Seiten, 16,95 Euro. Thomas Miro hat für Willy Brandt gearbeitet, war für die SPD Hamburger Senator in verschiedenen Ressorts, Staatssekretär im Bundesfinanzministerium und leitete die Europäische Bank für Wiederaufbau in London. Heute ist Miro Vorstandsvorsitzender der Deutschen Nationalstiftung, die sich als Zweck gesetzt hat, das Zusammenwachsen in Deutschland zu fördern und die Idee der deutschen Nation als Teil eines vereinten Europas zu stärken. Und in dieser Funktion als Stiftungsvorstand hat Thomas Miro ein Buch herausgegeben, in dem es um die gefährdete Demokratie geht, international wie auch im Kleinen. Demokratie in Bedrängnis, warum wir jetzt gefragt sind, lautet der Titel, und Josephine Schulz stellt ihn vor.
Die Geschichte ist wohl doch nicht zu Ende. Jedenfalls nicht im Sinne von Francis Fukuyama, der sich vor knapp 3 Jahrzehnten sicher war, die liberale Demokratie in Kombination mit der Marktwirtschaft habe sich endgültig als Maß der Dinge durchgesetzt. Nicht erst seit der Corona-Pandemie wird die Frage gestellt, sind Demokratien vielleicht sogar im Nachteil, wenn es darum geht, große Krisen in den Griff zu bekommen. Für die britische Autorin Laura Spinney, die sich mit vergangenen Pandemien und ihren Folgen beschäftigt hat, ist diese Frage noch nicht entschieden.
Pandemien können als Korrektive der Ungleichheit wirken. Die Pandemie könnte die Entwicklung von Instrumenten zur internationalen Zusammenarbeit befördern. Aber sie könnte die Staaten ebenso gut dazu verleiten, die Impfstoffproduktion ins eigene Land zu holen, um beim nächsten Mal nicht mehr von anderen abhängig zu sein oder von den Unwägbarkeiten fragiler, ausgedehnter Lieferketten. Sie könnte zu größerem Zusammenhalt in Europa führen, aber ebenso gut zu mehr Nationalismus.
Laura Spinney ist eine von 8 internationalen Persönlichkeiten, die die Deutsche Nationalstiftung darum gebeten hat, die aktuellen Schwierigkeiten liberaler Demokratien zu analysieren und Antworten zu geben. Die Autoren, darunter der Soziologe Armin Nassei, der Klimaökonom Ottmar Edenhofer, der Ökonom Dennis Snower und der polnische Intellektuelle Janusz Reiter, schauen in ihren Beiträgen auf verschiedene Herausforderungen und Politikbereiche. Dabei sind sehr unterschiedliche Texte entstanden. Zum Teil sehr konkrete Politikempfehlungen, etwa zur Ausgestaltung einer CO2-Bepreisung, zum Teil eher grundsätzliche Gedanken über die repräsentative Demokratie. Obwohl sich keiner der Texte explizit und ausschließlich mit dem Thema der sozialen Gerechtigkeit auseinandersetzt, sehen mehrere Autoren darin einen entscheidenden Schlüssel zum Erfolg der Demokratie. Nur wenn Klimapolitik, Pandemiebekämpfung oder Digitalisierung nicht auf dem Rücken der Ärmeren stattfinden, sondern mehr Gemeinwohl und mehr soziale Gerechtigkeit hervorbringen, könnten Demokratien nach innen und nach außen punkten. So schreibt Ottmar Edenhofer in seinem Plädoyer für eine konsequente CO2-Bepreisung.
Gerade für Politikerinnen und Politiker in Demokratien gilt, dass mit vorbeugenden Maßnahmen Wählerinnen und Wähler selten zu beeindrucken sind. Schließlich sind langfristig vermiedene Schäden für sie kaum wahrnehmbar, die jetzt anstehenden Kosten umso mehr. Daher können auch reife Demokratien CO2-Preise nur dann durchsetzen, wenn stärker betroffene und sozial schwache Gruppen entschädigt werden.
Auch der Ökonom Dennis Snower befasst sich in seinem Beitrag mit wirtschaftlichen Gewinnern und Verlierern. Er glaubt allerdings, dass es mit einer gerechteren Verteilung allein nicht getan sei.
Ein wichtiger und oft übersehener Aspekt liegt in der mangelnden Befähigung und fehlenden sozialen Zugehörigkeit, nicht nur der Machtlosen, sondern auch breiter Schichten der Mittelklasse, die qualifizierte Routinearbeiten verrichten. Ob nun in den USA, in Deutschland, in Großbritannien oder anderen westlichen Demokratien, man ist längst nicht mehr seines eigenen Glückes Schmied. Man kann nicht mehr durch harte Arbeit den Aufstieg ganz nach oben schaffen.
Das führe zu einem Gefühl von Entfremdung und Ohnmacht. Deshalb schlägt Snower eine Neuausrichtung der sozialen Marktwirtschaft vor.
Unser politisches System, unsere Wirtschaftsordnung und unsere Institutionen brauchen ein menschlicheres Antlitz. Wir sollten Wohlstand nicht nur in einem monetären, sondern auch in einem psychischen und sozialen Sinne begreifen.
Bei aller Kritik an den aktuellen Zuständen, letztlich bleiben die Autoren optimistisch. Keiner scheint ernsthaft zu glauben, dass die Demokratie ein Auslaufmodell oder Autokratien bei der Lösung von Problemen unterlegen sei. Gleichwohl kommt ein, der Demokratie inhärentes Problem, immer wieder auf. Die Unzulänglichkeit der Menschen, wenn es darum geht, weitsichtige Entscheidungen zu treffen. Die IT-Spezialistin Xiaochung Cleaver fordert digitale Hilfsmittel, um politische Entscheidungen rationaler zu machen.
Menschen sind manipulierbar und fehleranfällig. Maschinen haben keine Tagesform und können eingesetzt werden, um in komplexen Fragestellungen ausgewogene Entscheidungen zu treffen, auch in der Politik.
In mehreren Texten findet sich, mal implizit, mal explizit, der Gedanke, Entscheidungen über große Zukunftsherausforderungen zumindest teilweise aus demokratischen Verfahren herauszulösen. Edenhofer beispielsweise denkt darüber nach, die Klimapolitik auch unabhängigen Institutionen nach dem Vorbild von Zentralbanken zu übertragen. Die thematischen Schwerpunkte im Buch, darunter Klimawandel, Digitalisierung, Gesundheit und die westliche Außenpolitik, sind gut gewählt, weil hochaktuell. In Zeiten von Corona, gescheiterter Afghanistan-Mission und einer zaghaften Klimapolitik legen die Autoren an den richtigen Stellen den Finger in die Wunde. Eine kohärente Antwort auf die Frage, wie liberale Demokratien aus der Defensive kommen, ergibt sich im Zusammenspiel der 8 Beiträge aber eher nicht. Dafür sind sie zu unterschiedlich. Manche werfen mehr Fragen auf, als sie beantworten. Manche sind in ihren Lösungsvorschlägen kleinteilig, andere wieder sehr abstrakt. Das Buch bietet eher ein Nebeneinander interessanter Denkanstöße. Das ist aber nicht unbedingt ein Nachteil. Gerade angesichts einer so großen und komplexen Frage ist es möglicherweise sogar gut, ganz unterschiedliche Perspektiven zu präsentieren, die sich mitunter auch widersprechen.
Josephine Schulz war das über Demokratie in Bedrängnis. Warum wir jetzt gefragt sind. Berichte zur Lage der Nation. Herausgegeben von Thomas Miro, im Murmann Verlag erschienen. 220 Seiten, 20 Euro. Thomas Kemmerich wurde vor 1,5 Jahren mit einem Schlag landesweit bekannt. Und ein Schlag war es auch, der für diese plötzliche Berühmtheit verantwortlich war. Denn Kemmerich hatte als Vertreter der FDP, die gerade ebenso in den Thüringer Landtag eingezogen war, tatsächlich für sich beansprucht, Ministerpräsident des Bundeslandes zu werden. Und zwar bekanntlich mit den Stimmen der AfD. Diese dunkle Stunde der deutschen Demokratie hat der Journalist Martin Debes als Berichterstatter begleitet und nun ein Buch über die Ereignisse und die handelnden Personen geschrieben. Demokratie unter Schock, wie die AfD einen Ministerpräsidenten wählte. Moritz Küpper stellt das Buch vor.
Es war ein denkwürdiger, ja historischer Tag im Thüringer Landtag an diesem 5. Februar 2020. Nunmehr im dritten Wahlgang versuchten die Abgeordneten, einen Ministerpräsidenten zu wählen.
Auf den Wahlvorschlag der Fraktion Die Linke, der SPD, Bündnis 90 Die Grünen für Abgeordneten Bodo Ramelow stimmten 44 Stimmen. Wahlvorschlag der Fraktion der AfD, Herr Christoph Kindervater, 0 Stimmen. Wahlvorschlag der Fraktion der FDP, Abgeordneter Thomas Kemmerich, 45 Ja-Stimmen.
Es war ein Paukenschlag. Mit gerade einmal 5% war die FDP von Kemmerich ins Parlament gelangt. Nun war er durch ein politisches Manöver zum Ministerpräsidenten gewählt worden, mit den Stimmen der AfD. Ein Tabubruch, ein politisches Erdbeben weit über Erfurt hinaus. In Südafrika äußerte sich Bundeskanzlerin Angela Merkel. In der CDU leitete es den Rücktritt der Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer ein. Und in der FDP geriet Christian Lindner unter Druck. Dabei hatte es, kurz nach dieser Wahl, noch die Möglichkeit gegeben, ein paar Sekunden lang all dies abzuwenden.
Ich frage Herrn Abgeordneten Kemmerich, nehmen Sie die Wahl zum Ministerpräsidenten an?
Stille im Landtag. Kemmerich erhebt sich, schließt sein Sakko.
Dann darf ich Ihnen gratulieren.
Demokratie unter Schock, wie die AfD einen Ministerpräsidenten wählte. So heißt das Buch, das die Entwicklungen, die zu diesen Sekunden, zu diesem geschichtlichen Wendepunkt führten, detailliert nachzeichnet und aufzeigt.
Das Ereignis an sich ist deswegen historisch. Man muss es nicht zu hochheben im Sinne von historischen Parallelen zu 1930er Jahren. Aber die historische Dimension ist, dass zum ersten Mal in der bundesrepublikanischen Geschichte ein Regierungsvertreter, in dem Fall ein Ministerpräsident, mit den Stimmen von extremen Rechten ins Amt gelangt ist.
sagt Martin Debes, der Autor des Buches. Er arbeitet seit vielen Jahren für die Thüringer Allgemeine, nun als Chefreporter für die Zeitungen der Funke Mediengruppe in der Region.
Wenn Journalisten Zeitzeugen von historischen Ereignissen sind, dann berichten sie darüber, das ist klar. Aber wenn diese historischen Ereignisse eine Dimension haben, die nicht gewöhnlich ist, dann bietet sich ja an, dass man vielleicht dann nochmal mit ein bisschen Abstand und mit tieferer Recherche das Ganze noch etwas umfänglicher aufschreibt.
Vorab, das ist Debes gelungen. Entstanden ist eine detaillierte Beschreibung und Analyse praktischer Politik, die aufzeigt, wie überfordert das etablierte Parteiensystem mitunter ist, welche Reflexe wiederum andere Reflexe auslösen und wie, schlussendlich fast simpel wie selbsterfüllend, das Ganze in einer politischen Krise mündet. Und obwohl es nur eine Wahl im eher kleinen Thüringen war, obwohl Thomas Kemmerich rasch zurücktrat, sind diese Thüringer Ereignisse und deren Analyse lehrreich über die Grenzen des Bundeslandes hinaus, woran Debes zu Beginn erinnert.
Die innenpolitischen Auswirkungen waren massiv. Das Ziel, den ersten und einzigen linken Ministerpräsidenten Deutschlands abzulösen, hatte für einen Moment AfD, CDU und FDP insgeheim vereint. Doch erst in der Sekunde, in der Kemmerich die Wahl annahm, sanktionierte er das teils unfreiwillige Bündnis und produzierte einen der größten politischen Skandale in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Gleichzeitig sorgte er damit aber, wie Habermas es formulierte, auch für die Klärung einer politischen Frontlinie. Denn nun wurde die Grenze zwischen den beiden bürgerlichen Parteien CDU und FDP auf der einen Seite und der extremen AfD auf der anderen Seite neu und hart gezogen.
Ein Ergebnis, dessen Ursprung sich bereits im Titel des Buches findet: Demokratie unter Schock. Debes gelingt es, den Weg dorthin, die Ereignisse detailliert, aber dennoch lesenswert miteinander zu verknüpfen. In 7 Kapiteln skizziert Debes erst die Ausgangslage. Er porträtiert handelnde Akteure wie den früheren und späteren Ministerpräsidenten Bodo Ramelow von der Linken, den ambitionierten wie ehrgeizigen Mike Moring von der CDU und natürlich die weiteren Hauptfiguren, Kemmerich von der FDP sowie Björn Höcke von der AfD. Er erklärt das Land Thüringen, das Milieu und die Ausgangslage für diesen Showdown im Februar 2020. Rotes Land, strategische Aufstellung ohne Mehrheiten, Endspiel, Ministerpräsident Kemmerich, heißen dann die chronologisch angeordneten Kapitel, die in der Wahl Kemmerich münden. Fast genauso interessant ist aber auch die Auflösung der Situation. Debes beschreibt das Wechselspiel zwischen der Bundes- und der Landesebene, den Machtkampf, der auch dort ausgetragen wird, beispielsweise in der CDU. Und er schildert, wie Kemmerich eigentlich auf dem Weg in den Skiurlaub zurücktritt, wie die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel verzweifelt versucht, Bodo Ramelow zu erreichen, was über Umwege dann auch gelingt.
Man rede gerade darüber, wie es in Thüringen weitergehe, sagte Angela Merkel zu Ramelow, wie er die Lage einschätze und warum habe die linke Landtagspräsidentin Kemmerich geraten, mit dem Rücktritt zu warten. Bodo Ramelow wiederholt daraufhin das, was er schon dem MDR sagte, dass der Ministerpräsident nicht zurücktreten dürfe, weil er nur aus dem Amt heraus die Vertrauensfrage im Landtag stellen könne. Danach habe dann das Parlament die Möglichkeit, einen Nachfolger zu wählen, was er bevorzuge, oder sofort Neuwahlen einzuleiten. Dies alles ergebe sich ja denklogisch aus der Landesverfassung. Nun herrscht auf der anderen Seite Stille. Dann sagt Merkel, Herr Kemmerich hat gerade seinen Rücktritt erklärt.
In dieser sachlichen Darstellung, dem nüchternen Ton der zugleich aber präzisen Rekonstruktion, liegt die Stärke des Buches. Debes hat bei der Recherche verschiedene Zugänge.
Zum einen bin ich Zeitzeuge gewesen als Berichterstatter. Zum zweiten habe ich natürlich auch alle öffentlichen Quellen, die es gibt, ausgewertet. Das heißt also auch, was Kollegen geschrieben haben, was es an E-Mails oder Pressemitteilungen gab, was es an öffentlichen Äußerungen im Fernsehen gab, da kam viel zusammen.
Sogar aus Politiker-SMS kann er zitieren. Debes zeigt so, dass die Ereignisse kein unvorhersehbarer Unfall waren, aber er lässt auch offen, ob der Coup der AfD geplant war oder nicht. Stattdessen bemüht er das vom britischen Historiker Christopher Clark geborgte Bild der Schlafwandler. Damit skizzierte Clark, wie Europa einst in den Ersten Weltkrieg zog. Und auch in Thüringen gab es zufällige und weniger zufällige Ereignisse.
Gleichzeitig gab es aber wie immer in der Politik einen hohen menschlichen Faktor. Es gab also vergangene Ereignisse, es gab Fehden und Misstrauen zwischen beteiligten Personen, vor allen Dingen in der CDU. Es gab Sprachschwierigkeiten zwischen der rot-rot-grünen Seite und der Union und der FDP. Es gab also auch da Verletzungen, die im Wahlkampf und auch davor stattgefunden haben. Und es gab natürlich ideologische, historisch bedingte Abgrenzungen, ganz deutlich halt zwischen CDU und Linke, die ja eine Nachfolgepartei der SED ist.
Doch gerade weil das Parteiensystem hierzulande immer heterogener wird, ist es interessant zu sehen, wohin solche Abgrenzungen zwischen einzelnen Akteuren, aber auch Parteien wie eben CDU und Linke führen können. Herausforderungen, die auch in anderen Ländern oder im Bund sich wiederholen könnten. Vor diesem Hintergrund ist das Buch sehr lesenswert und ein Politthriller aus der Realität.
Moritz Küpper besprach Demokratie unter Schock, wie die AfD einen Ministerpräsidenten wählte, von Martin Debes. Im Klartext Verlag erschienen, 241 Seiten, kosten 18,95 Euro.
Der Wille zur Macht ist Thomas Kemmerich zum Verhängnis geworden. Der folgende Protagonist könnte unterschiedlicher nicht sein. Es gibt in jeder Krise, in jeder Gefahr Menschen mit Rückgrat, die tun, was ihr Gewissen und ihre Überzeugung ihnen sagt. So ein Mensch war Hans Ferdinand Meyer, der Verfasser des Oslo-Reports. Ein Dokument, das dem britischen Auslandsgeheimdienst MI6 im November 1939 zugespielt wurde. Das Papier informierte die Briten über streng geheime Rüstungsprojekte des NS-Regimes. Der Wiener Journalist David Rennert hat die Geschichte des Oslo-Reports recherchiert und ein materialreiches Buch geschrieben. Eine gelungene Spionagegeschichte aus dem Zweiten Weltkrieg, wie unser Rezensent Günther Keindelsdorfer meint.
Der Elektrotechniker Hans Ferdinand Meyer muss eiserne Nerven gehabt haben. Ende Oktober 1939 unternimmt der Direktor des Zentrallaboratoriums von Siemens und Halske in Berlin eine Dienstreise nach Norwegen. Am 1. November borgt sich der überzeugte Hitlergegner beim Concierge des Hotels Bristol in der Osloer Innenstadt eine Schreibmaschine aus und bringt in seinem Zimmer ein hochbrisantes Dokument zu Papier. Alles, was er über die geheimen Rüstungsprojekte des NS-Regimes weiß, und das ist nicht wenig, tippt Meyer in die Maschine, mit Handschuhen, damit er keine Fingerabdrücke hinterlässt. Dann steckt er das Konvolut in ein Kuvert, adressiert es an die britische Gesandtschaft in Oslo und wirft das Päckchen in einen Briefkasten. Am nächsten Tag wiederholt er das Prozedere mit Teil 2 seiner Enthüllungen. Als die beiden Briefsendungen in der Zentrale des Auslandsgeheimdiensts MI6 in London eintreffen, ist Meyer längst wieder in Berlin. In London hält man das anonyme Dokument zunächst für wenig glaubwürdig. Ein Mitarbeiter des MI6, ein junger Geheimdienstmann namens Reginald Victor Jones, erkennt allerdings den Wert des Materials. Der Wiener Wissenschaftsjournalist David Rennert, Redakteur der Tageszeitung Standard, hat sich intensiv mit der Biografie dieses Mannes auseinandergesetzt.
Reginald Victor Jones gilt in Großbritannien eigentlich als Vater des wissenschaftlichen Geheimdienstes. Der war selbst auch Physiker, genauso wie der Meyer, und hat die erste Abteilung im Secret Service aufgebaut, die sich dezidiert mit der wissenschaftlichen Forschung, mit wissenschaftlichen Entwicklungen der Kriegsgegner, in dem Fall Deutschlands, befasst hat. Seine persönliche wichtigste Leistung im Krieg war eben herauszufinden, wie man deutsche Radarsysteme stören konnte und damit Luftangriffe auf England verringern konnte.
Dieser Reginald Victor Jones erkennt, dass der Oslo-Report aus qualifizierter Quelle stammen muss. Der anonyme Verfasser, so schließt der MI6-Mann, muss über profunde Einblicke in die deutsche Rüstungsindustrie verfügen, etwa auf dem Gebiet der Flugzeugentwicklung und der modernen Torpedotechnik. Und so war es ja auch. Dass er der Verfasser des Oslo-Reports gewesen ist, hat der Siemens-Forscher Hans Ferdinand Mayer bis kurz vor seinem Tod im Jahr 1980 sogar vor seiner Familie geheim gehalten. David Rennert setzt auch diesem mutigen Mann in seinem akkurat recherchierten und gut zu lesenden Buch ein Denkmal.
Ich finde, das Leben von Hans Ferdinand Mayer ist ein sehr bewegendes Beispiel dafür, dass couragiertes Handeln einen Unterschied macht, auch wenn die Ausgangssituation sehr aussichtslos erscheint.
Mayer hat nicht nur Geheimnisverrat an die Alliierten begangen, er hat auch Widerstand im Kleinen geleistet, etwa indem er hitlerkritische Schriften plakatiert hat. Im Juni 1943 wurde der Leiter des Siemens-Zentrallabors in Berlin von der Gestapo verhaftet. Die Vergehen, die man Mayer vorwarf, waren umfangreich. Unter anderem Abhören von Feindsendern und Verbreiten von Feindpropaganda, Beleidigung des Führers und staatsfeindliche Äußerungen. Wer den Physiker denunziert hat, konnte nie zuverlässig geklärt werden. Hans Ferdinand Mayer überlebt die Haft in 4 Konzentrationslagern: Sachsenhausen, Dachau, Großrosen und zuletzt Mauthausen. Nach dem Krieg übersiedelt der Physiker für 4 Jahre in die USA. Mayer unterrichtet unter anderem an der Cornell University. Dann kehrt er in die Bundesrepublik Deutschland zurück, um wieder für seinen früheren Arbeitgeber Siemens zu arbeiten. Rennert resümiert:
1953 wird Mayer stellvertretendes Siemens-Vorstandsmitglied und rückt damit in die Führungsebene des Unternehmens auf, in dem er 10 Jahre zuvor von Kollegen denunziert und von der Gestapo verhaftet worden ist.
Welche Bedeutung hatte nun der Oslo-Report, von dem die Gestapo zu Mayers Glück nie erfahren sollte, für die alliierte Kriegsführung? David Rennert versucht eine Einschätzung.
Man könnte sagen, im Kriegsverlauf haben die Briten durch einige dieser Informationen ein bisschen Zeit gewonnen und sozusagen eine Vorschau auf einige technische, militärische Entwicklungen in Deutschland bekommen. Das betrifft vor allem den Stand des deutschen Radars und der Radarforschung. Ein anderer wichtiger Punkt war, dass der Oslo-Report auch die allerersten Hinweise auf eine geheime Forschungsanstalt an der Ostseeküste in Deutschland beinhaltet hat, nämlich in Peenemünde.
Das war doch eine ganze Menge an brisanten Informationen. Reginald Victor Jones, der zuständige Mann im MI6, sollte den Oslo-Report nach 1945 als den, Zitat, wahrscheinlich besten Einzelbericht während des gesamten Kriegs bezeichnen. Heute ist Hans Ferdinand Mayer so gut wie vergessen. Dabei müsste man dem Mann Gedenksteine setzen, zum Beispiel in der Siemens-Zentrale in München. Vielleicht liefert David Rennerts Buch einen Anstoß dazu. Das letzte Wort überlässt der Autor seinem Protagonisten und zitiert dessen Äußerungen nach der Befreiung auch als Mahnung.
Ich existiere. Und diejenigen, die uns alle vernichten wollten, sind für immer verschwunden. Ich hatte in den letzten Monaten nicht mehr viel Hoffnung, das Ende selbst zu überleben. Aber ich wusste, woran ich nie gezweifelt habe, dass die Tage der Tyrannei gezählt sind. Und so nahm ich das persönliche Schicksal nicht so schwer.
Hans Ferdinand Mayer, Protagonist des Buches von David Rennert, Der Oslo-Report, wie ein deutscher Physiker die geheimen Pläne der Nazis verriet. Im Residenzverlag erschienen, Umfang 208 Seiten, Preis 24 Euro. Rezensent war Günter Keindelsdorfer.
Thank you.
Wenn Menschen verunsichert sind oder gegeneinander aufgehetzt werden, haben Verschwörungsideen Konjunktur. Kein Wunder also, dass die Zeit des Nationalsozialismus auch eine Hochzeit der Verschwörungsmythen war. Da rankten sich etwa Geschichten um die Frage, wer 1933 den Reichstag in Flammen gesetzt hat. Und auch nach dem Ende des NS-Regimes schossen die Geschichten ins Kraut. So etwa die, dass Adolf Hitler in der Endphase des Zweiten Weltkriegs aus dem Führerbunker entkommen sei und sich, wie ein Teil seiner Gefolgschaft, nach Argentinien abgesetzt habe. Wie solche Mythen entstanden und auch immer wieder hervorgeholt wurden und werden, das zeichnet der britische Historiker Richard J. Evans nach in seinem Buch »Das Dritte Reich und seine Verschwörungstheorien«. Otto Langels stellt es vor.
Schon bald nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs tauchten Gerüchte auf, Hitler sei, anders als es der Deutsche Rundfunk offiziell gemeldet hatte, nicht in der Reichskanzlei gestorben. Die Berichte häuften sich in den folgenden Monaten, sodass sich das amerikanische FBI veranlasst sah, eine Akte zu dem Fall anzulegen.
Manche sagen, er sei von seinen eigenen Leuten im Tiergarten ermordet worden. Andere, er sei mit dem Flugzeug aus Berlin entkommen oder mit einem U-Boot aus Deutschland. Eine Journalistin aus der Schweiz versicherte in einer eidesstattlichen Erklärung, ihres Wissens lebe Hitler mit Eva Braun auf einem Anwesen in Bayern. Die sowjetische Nachrichtenagentur TASS meldete, Hitler sei, in Frauenkleidern verkleidet, in Dublin gesehen worden.
Die FBI-Akte zeigt, wie schwierig es ist, die Lügen und Fantasien von Verschwörungsgläubigen zu bekämpfen, wenn diese sich auf scheinbar seriöse Quellen und Zeugen berufen. Der renommierte englische Historiker Richard J. Evans, bekannt geworden unter anderem durch seine Studien zum Nationalsozialismus, unternimmt den Versuch, die Verschwörungstheorien des selbsternannten Dritten Reiches zu widerlegen. Und er tut dies auf überzeugende Weise. Evans konzentriert sich auf die bekanntesten Legenden. Die sogenannten Protokolle der Weisen von Zion, eine antisemitische Hetzschrift über eine angebliche jüdische Weltverschwörung, die Dolchstoßlegende als vermeintlich linkes Komplott, um die Kampfmoral des deutschen Militärs zu untergraben. Und
der Reichstagsbrand mit der Verschwörungstheorie, die Nazis hätten den Brand organisiert. Der Flug von Rudolf Hess, dem stellvertretenden Leiter der NSDAP, nach Schottland 1941, wozu es eine Reihe von Verschwörungstheorien gibt. Und die wildesten Theorien über das Verschwinden von Hitler mit Eva Braun, einigen Vertrauten und Blondie dem Hund aus dem Berliner Bunker 1945 nach Argentinien.
Richard Evans holt in allen Fällen weit aus. Er erläutert den historischen Kontext, setzt sich mit den Schriften und Argumenten der Verschwörungstheoretiker auseinander, entkräftet deren angebliche Beweise und deckt die dahinterstehenden Motive auf. Nämlich alternative Fakten zu schaffen, um die Geschichte des Nationalsozialismus umzudeuten. Der Autor macht deutlich, wie mühsam es ist, Verschwörungstheorien bzw. Mythen als Fantasieprodukte zu entlarven.
Zunächst einmal sind sie selbstdichtend. Das heißt, jede Kritik bis hin zur Bloßstellung als Plagiat und Fälschung wird mit der Unterstellung pariert, die Kritiker seien selbst Teil der Verschwörung. Verschwörungstheoretiker folgen einer typischen Verteidigungsstrategie und lenken die Aufmerksamkeit auf die Motive, den Charakter, die ethnische Herkunft oder die politische Einstellung der Kritiker.
Ohne dass Richard Evans explizit darauf hinweist, drängen sich Parallelen zu den Verschwörungsmythen der Corona-Leugner auf. Fantastische Geschichten machen sich häufig an überraschenden, aufsehenerregenden Ereignissen fest. Die Ermordung John F. Kennedys, der Absturz des polnischen Flugzeugs mit dem Präsidenten Lech Kaczynski an Bord oder der Tod Uwe Barschels in einer Genfer Hotelbadewanne boten Stoff für unzählige Vermutungen, abenteuerliche Spekulationen und ausgefallene Hypothesen.
Scheinbar willkürliche Geschehnisse verlangen eine Erklärung. Dass sie auf einen Zufall oder ein Unglück zurückzuführen oder dem verdrehten Geist eines gestörten Einzeltäters entsprungen sein könnten, scheint vielen einfach nicht glaubhaft zu sein. Wofür auch immer die Belege sprechen, nach ihrer Meinung müssen solche großen Gewalttaten kollektiv beschlossen und ebenso langfristig wie sorgfältig geplant worden sein.
Richard Evans widmet 2 der 5 Kapitel in seinem Buch Einzeltätern, dem Reichstagsbrandstifter Marinus van der Lubbe und dem Schottlandflieger Rudolf Hess als angeblichem Abgesandten Hitlers mit einem Friedensangebot an Großbritannien.
Zwei Fälle, die zeigen, wie Verschwörungstheorien aus dem Argwohn entstehen, dass ein einzelner Mensch so eine Tat begangen haben könnte. In Van der Lubbes Fall eine historisch unbestreitbare Tatsache. Bei Hess kann man allenfalls darüber diskutieren, welche Folgen das Unternehmen gehabt hätte, wenn es erfolgreich verlaufen wäre.
Die Verschwörungstheorien im und über das Dritte Reich ließen sich als fantastische und unterhaltsame, aber längst verstaubte Geschichten abtun. Doch sie haben weiterhin Konjunktur. Evans weist darauf hin, dass zu Hitlers Flucht aus der Reichskanzlei mehr Bücher im 21. Jahrhundert erschienen seien als in den 55 Jahren davor. In Großbritannien beschäftigten sich zahllose Filme und Fernsehserien mit dem Thema. In Deutschland waren der Satire-Roman und die Verfilmung »Er ist wieder da« von Timur Wermesch ein Riesenerfolg.
Unter welchem Namen soll ich denn Ihre E-Mail eintragen?
Na, unter meinem natürlich, Adolf Hitler.
Sorry, wenn ich jetzt nochmal nachfrage, aber heißen Sie wirklich so?
Im Überlebensmythos erscheine Hitler fast immer als jemand, der über die Geschichte triumphiere und der Welt eine Nase drehe, so Richard Evans. Im Internetzeitalter scheinen die Möglichkeiten grenzenlos zu sein, Fakten und Fiktion zu vermischen und jede noch so bizarre Verschwörungstheorie zu verbreiten. Der Historiker könne dem nur, lautet Evans Fazit, sorgfältige, akribische Arbeit entgegensetzen. Sein Buch ist dafür ein vorzügliches Beispiel.
Das Resümee von Otto Langels über Richard J. Evans, das Dritte Reich und seine Verschwörungstheorien, wer sie in die Welt gesetzt hat und wem sie nutzen. Übersetzt von Klaus-Dieter Schmidt, bei der Deutschen Verlagsanstalt erschienen, 367 Seiten, 26 Euro. Andruck gibt's wieder am kommenden Montag, dann unter anderem mit dem Buch der Journalistin Golineh Atai über den Iran. Die Freiheit ist weiblich, heißt der Untertitel. Mein Name ist Katrin Stövesand, ich danke fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend.